Ich dachte an, als Rolf das eben mitteilte, was sein Herz bewegte. Wir beten das Gebet des Herrn, sagen wir, und wir sagen nicht, mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oder Vater meiner im Himmel, sondern wir sagen Vater unser. Das ist unser Vater. Halleluja. Schöne Grüße von den Heiligen zu Seesen, wo ich heute Morgen noch gefrühstückt habe. Und von den Heiligen aus Magdeburg. Das sind jetzt so viele Dinge, die ich spüre, was ich sagen sollte. Eine Sache ist mir ganz wichtig. Ich hatte heute jemanden eingeladen, der nicht da ist. Und ich würde euch gerne, aus Clausthal, und ich würde euch bitten, dass Sie vielleicht ganz kurz dafür beten. Ist das möglich? Also ich arbeite schon, Frank weiß das, 26 Jahre an jemanden hier in der Stadt, dass der mal in Gottesdienst kommt. Vater, du kennst ihn und ich möchte jetzt mit meinen Geschwistern hier eins werden, dass in dieser Stadt, in Clausthal, auch Ureinwohner dein Heil finden. Wir möchten gerne, dass das Evangelium weitergetragen wird und Licht in diese Stadt kommt. Wir wollen, dass Licht in den Harz kommt. Wir wollen, dass das Evangelium Jesu Christi die Menschen hier freisetzt, dass sie wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung. Wir segnen ganz besonders auch diesen Mann mit seiner Familie in dem Namen Jesus. Und wenn er auch heute nicht gekommen ist, deiner Liebe kann er nicht entfliehen. Und wir segnen ihn in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Jetzt ist die Simone gerade wieder rausgegangen. Schade. Sie hatte erzählt, dass es lange gedauert hat, bis sie Kinder bekamen. Nur ein ganz kurzes Zeugnis, was ich gerade erlebt habe. Hintereinander weg, am 31. Mai predige ich in der Baptistengemeinde in Schönebeck. Und da kommt der Pastor auf mich zu mit so einem kleinen Baby und sagt, weißt du noch? Und ich muss nachdenken, oh ja, na richtig, die haben jahrelang versucht, Kinder zu kriegen und haben keine bekommen. Und ich habe da eine besondere Gabe. Und als ich letztes Jahr für sie betete, habe ich gesagt, so, jetzt geht's aber ran. Es gibt bestimmte Teile, die ihr da selber machen müsst. Und dann hat er mir dieses süße Baby gezeigt, ja. Und ich war sowas am Feiern und habe gesagt, yes, der Herr will leben. Und dann war ich letzte Woche in Berlin im Bundestag da beim Gebetsfrühstück. Und dann kriege ich eine Mail zugeschickt von einem Ehepaar, wo ich im Juni letzten Jahres war. Als da das Gebetsfrühstück war, habe ich bei denen übernachtet und die hatten dasselbe Problem. Lange verheiratet, immer geübt, nichts geworden. Und dann schickt er mir ein Bild von seinem Sohn Benjamin. Und da habe ich gedacht, ist Gott nicht großartig? Also wenn Gott so oft Gebete erhört, das ist eine wunderbare Sache. Amen. Haben wir Kinder lieb? Ist das gut mit Kindern? Halleluja. Meistens, sagt sie. Wenn man so als Opa von 11 Enkelkindern erlebt, dass man denen ja wirklich das Beste tun will, so wie man seinen Kindern schon das Beste versuchte zu tun, dann ist man manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ganz etwas schockiert, wenn die dann in den Kindergarten gehen oder zur Schule gehen. Und dann kommen die zurück und dann haben die manchmal Worte drauf. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? So, und dann denkst du, bei mir haben die das nicht gelernt. Und da gibt es einen Bibelvers im 1. Korinther 15, den habe ich bis jetzt immer auf solche Situationen bezogen. Da heißt es nämlich, irret euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Habt ihr den schon mal gelesen, den Vers? Ist aber so, ist Tatsache. Ich kann euch sogar sagen, wo der steht. 1. Korinther 15, Vers 33. Und dann war es gar nicht lange her, dass Gott anfing, diesen Vers für mich zu erweitern. Und ich begriff plötzlich, dass dieser Vers nicht nur auf das Benehmen meiner Kinder bezogen ist. Sicher auch. Aber es hat was damit zu tun, in welcher Umgebung ich aufwachse oder mit welchen Leuten ich mich umgebe. Ich mache viel Reisedienst, ich bin fast jeden Sonntag woanders. Ich war dieses Jahr schon 40 Tage in den USA und Kanada unterwegs. Es soll noch nach Sambia gehen und nach Israel und nach Dubai. Und bin viel unterwegs, unter anderem auch in Clausthal. Halleluja. Weltstadt Clausthal. Und manchmal ist das so, dass ich nicht zu Hause unterkommen darf bei Geschwistern. So heute Nacht habe ich bei Alexander und in Seesen schlafen dürfen. Manchmal musst du ins Hotel. Und ich finde das gar nicht so toll mit Hotel. Ich mache es lieber privat. Die Amis mögen es lieber andersrum. Die finden das schlimm. Privat, die mögen lieber ins Hotel. Und im Hotel ist heute Standard, dass du Fernseher hast mit X-Programmen und ich habe zu Hause keinen. Und es gibt eine Versuchung, dass ich da also das Ding anschmeiße, wenn man dann abends noch nicht richtig einschlafen kann, Jetlag oder irgendwas. Und dann zappt man durch die Programme. Weil ich keinen Fernseher zu Hause habe, denke ich, ich hätte dann auch das Recht dazu, das mal zu machen. Und ich empfehle euch das nicht, weil manchmal gibt das Programme, die sind besonders für Männer nicht ganz gut. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Ihr Männer. Es gibt Programme, die sind für Männer nicht ganz gut. Und dann ist das wichtig, dass du das Programm wegschaltest. Und das ist nur ein Fingerdruck, aber hat ganz viel damit zu tun, wie du dein Leben weiterlebst. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Auch geistlich. Und wenn du dir schlechte Sachen reintust, wenn du dir schlechtes Programm reintust, musst du dich nicht wundern, dass Schlechtes aus deinem Leben rauskommt. Ich empfehle, zapp gar nicht erst. Wenn du was gucken willst, guck das und schalt wieder ab. Das ist hohe Disziplin. Wir haben deshalb gar keinen Fernseher. Wir haben Videodings da und dann schmeißen wir einen Film rein, den wollen wir gucken. Ja, dann können wir danach diskutieren oder nicht diskutieren oder können wir die Szene nochmal gucken oder so. Weil wir haben das erkannt, als Familie, dass es nicht gut ist, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und dann wurde mir klar, dass diese Frage, welches Programm guckst du eigentlich, eine ganz elementare Frage ist, weil ihr kennt das auch aus der Computerwelt, wenn Garbage reinkommt, kommt Garbage raus. Also wenn schlechte Sachen reinkommen, wirst du irgendwann da drinnen merken, das macht dich schlecht und du sprichst auch schlechte Dinge und Leben und Tod ist in Gewalt der Zunge. Und wenn du denselben Mist redest, den du hörst und das aussprichst, fängt das an, dein Leben zu prägen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Seid ihr noch da heute Morgen? Achso, ich muss mich ja immer dran gewöhnen. Klausthal ist ja eine Gemeinde, wo nicht so viel, ihr denkt mehr, ne? Ihr macht das so innerlich. Ne? Wenn ihr euch freut, seid ihr, oh Halleluja, ich bin so glücklich. Also bei mir ist das mehr so, dass man das dann auch richtig rauslassen darf. Aber es ist schon in Ordnung, ihr dürft gerne machen, wie ihr denkt. Ich habe diesen Vers dann aber erweitert erlebt, als ich das zusammengetan habe mit einem Vers aus 2. Timotheus 3. 2. Timotheus 3, Vers 5 steht geschrieben, dass das auch eine Form von schlechten Umgang sein kann. Das steht von Menschen geschrieben, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und dann heißt es, oh Heiland, segne doch den kleinen Butschi. Dann heißt es, und von diesen wende dich weg, hab keinen Umgang mit denen. Kriegen wir die angeschmissen, die Verse? Also, wer Paulus liest und kennt, der weiß, dass Paulus ein Mann ist, der ganz stark auf Liebe plädiert. Er hat in 1. Korinther 13 geschrieben. Was? Ja, ich guck noch mal. Das war Zeit der Timotheus. Und das ist Kapitel 3, Vers 5. Ich fand das unglaublich bemerkenswert, dass Paulus seinen Freund Timotheus in dem letzten Brief seines Lebens diese Anweisung gibt, weil er sonst immer auf Liebe plädiert hat. Also immer, wir sollen zusammen sein, wir sollen uns lieb haben, wir sollen uns annehmen. Und hier spricht er von einer Gruppe von Menschen, wo er Timotheus empfiehlt, mit diesen Leuten, hab keine Gemeinschaft, wende dich von denen ab. Ja, das ist doch ungewöhnlich bei einem Mann, der sonst Liebe predigt. Oder? Findet ihr nicht? Ich finde das ungewöhnlich. Und da habe ich gedacht, okay, was ist das denn? Warum meint Paulus, es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, wo er Christen empfiehlt, mit denen nicht abzuhängen? Und das ist doch interessant. Es gibt eine Form von Gottseligkeit ohne Kraft. Man könnte im Grunde genommen sagen, es ist eine Definition von Religion, was wir hier lesen. Religion ist eine Form von Äußerlichkeiten, die man abhält, Übungen, fromme Übungen, die man macht, die aber nichts mit dem Herzen zu tun haben. Man macht sie aus Angst und nicht aus Liebe. Und das hat zum Ergebnis, dass das, was die Leute da machen, in keinster Weise irgendwie die Kraft Gottes freisetzt, sondern die Kraft Gottes blockiert. Ich habe, glaube ich, hier letztes Jahr gepredigt, war das letztes Jahr? Ich glaube, ja, oder vorletztes. Das gibt so ein schönes Lied, auch so ein Schunkellied. Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und da habe ich meinen Lobpreisern ja verboten, das zu singen. Ich habe euch das ja erklärt. Weil das ist Unsinn. Ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Weil Gott findet mich so wichtig und so wertvoll, dass er seinen Sohn Jesus für mich hat sterben lassen. Kann ich mal ein verstohlenes Halleluja hören hier? Das heißt, wenn ich jetzt singe, danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, dann singe ich Wurmologie. Wurmologie. Wurmologie ist die Technik, unterm Teppich in Gottesdienst zu kommen. Also du kommst immer so rein, ich bin nicht, ich hab nichts, ich kann nichts und die andere Hälfte hat man mir geklaut. Und dann kommst du auch dementsprechend rein und der Pastor oder die Gemeinde hat eine fürchterliche Arbeit, die Leute durch ein bisschen netten, peppigen Lobpreis dann überhaupt auf die Ebene zu bringen, zu sagen, Gott, ich hab dich lieb. Weil die so minderwertig von sich denken, dass sie denken, ihr Lobpreis sei nichts wert. Und das ist schlecht. Weil Gott möchte meinen Lobpreis, Gott möchte mein Herz, Gott nimmt mich sehr ernst. Er hat Jesus für mich sterben lassen. Halleluja, oder? So, und wir müssen aufpassen, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die ständig in dieser Haltung leben, und wir sind ja alle Sünder und so fort. Paulus hat das geschrieben aus der Vergangenheit, wir waren das alle mal. Wir haben alle mal des Ruhmes gemangelt, den wir vor Gott hätten haben sollen. Das war so. Aber durch Jesus, denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht. Du hast schon mal die Bibel gelesen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich empfehle Bibel lesen. Amen?
Amen.
Ist richtig gut. Wenn ich aber ein Kind Gottes bin, dann habe ich doch Zutritt. Und wenn ich Zutritt habe, dann lebe ich doch anders, weil ich angeschlossen bin an der Liebe der Welt, an der Kraftquelle der Welt, an dem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Dann kann ich doch nicht so weiterleben. Da bin ich die charismatische Version des Problems und keine Antwort. Aber die Stadt hier, Clausthal, und die ganze Umgebung brauchen Antworten. Die brauchen Jesus. Die brauchen die Kraft Gottes. Und wenn du dich immer umgibst mit Leuten und mit Ideen, die die Kraft Gottes verleugnen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Plötzlich laufen wir rum wie, wir sind halt die fromme Version des Problems. Ja, wir laufen hier rum, mehr oder weniger, wird ja alles mit Wasser gekocht und so. Und das tut uns nicht gut, Geschwister. Und deshalb ist das eine ganz, ganz wesentliche Botschaft. Wer von euch wünscht sich denn, dass der Herr noch ein bisschen mehr in Clausthal wirkt? Wer könnte sich noch ein bisschen mehr Erweckung vorstellen? Wer könnte noch ein bisschen mehr Heilung und Befreiung und Rettung in Clausthal? Amir, was meinst du? Könnte es noch ein bisschen mehr werden, ja? Ganz bisschen noch. Un petit. Plus, immer mehr, sagt er. Amen. So, ich glaube nicht, dass Gott an Kraftverlust leidet. Also muss das irgendwas mit uns zu tun haben. Und dem bin ich auf der Spur. Ich suche das. Und ich habe eine Ahnung davon, dass ein schlechter Umgang gute Sitten verdirbt, dass der Umgang mit guten Leuten auch meine Sitten verbessert. Wenn es aber heißt, wende dich ab von Leuten und wende dich ab von Gedanken, die Kraft Gottes verleugnen, das ist eine Aufgabe. Geschwister, ich gehe nicht davon aus, dass ich heute nach einer Predigt eure ganzen Gedanken verändere. Ich empfehle euch jetzt schon, diese Predigt nachher nochmal zu hören, weil diese Predigt ist auf jetzt mindestens 5 Jahren Herzensveränderung von mir gewachsen. Und ich bin noch nicht durch, aber da ist etwas nötig für die Christenheit in Deutschland. Guck mal, in einem Streifen wird uns in Deutschland Unwahrheit und Kraftlosigkeit von Gott untergejubelt. Die Kraft Gottes wird in Deutschland permanent verleugnet. Beispiel, ich gucke gerne, Halleluja, wir musikalische Kinder hier, ich gucke gerne mit meinen Enkelkindern auch mal einen Tierfilm. Was ist denn schlimm daran? Ich weiß nicht, es gibt so schöne Reportagen. Ja. Toll, wie die das machen. Denn die können ja reinzoomen und dann können sie zeigen, wie der Piepvogel das im Nest da die Kleinen füttert und so fort. Und dann wird uns erzählt, wie der Piepvogel heranwächst und wie er dann groß wird. Und dann wird dieser Lebenszirkel aufgezeigt, ja. Und wie er das Nest baut und dann vielleicht ein Zugvogel, wie lange der wegfliegt und was da alles besonders ist und so fort. Und du sitzt da mit deinem Enkelchen oder mit deinem Kind und du bist total begeistert. Oh, ist das schön. Und merkst gar nicht, dass der Kommentator des Filmes ständig sagt, und dann hat die Natur das hervorgebracht. Und dann hat die Natur das so eingerichtet und dann hat die Natur dem Vogel so einen Schnabel gegeben und dann hat die Natur so ein Gefieder gegeben, dass der kilometerlang fliegen kann und dann hat die Natur das und das. Merkt ihr was? Gott fehlt. Ganz harmlos. Welches Programm guckst du? So ganz harmlos. Aber ich sag dir was, mein Freund. In dem Moment, wo man dir diagnostiziert, dass du ein Karzinom hast, was nicht weggeht. Das ist unmöglich, medizinisch nicht machbar. Plötzlich erinnerst du dich daran, du brauchst einen Gott, der Schöpferkraft hat. Plötzlich denkst du, oh, wo ist denn einer, der über die physikalischen Gesetze dieser Welt hinaus regieren kann? Aber dein ganzes Leben lang hast du dich gefüttert mit dem Programm, dass die Natur das alles macht. Und die ganze Ehrfurcht vor unserem Schöpfergott ist kaputt. Hallo? Und plötzlich merkst du, du kannst nicht glauben. Das hat man dir hintenrum weggeklaut. Ganz harmlos. Aber wenn ich nicht von Pike auf, von Kind auf an Respekt habe vor dem Schöpfergott, dann verleugne ich seine Kraft. Und wenn ich gelernt habe, seine Kraft zu verleugnen, dann ist meine ganz normale Reaktion, dass wenn ich irgendeine Krankheit habe, irgendein Problem, wo ich nicht weiterkomme, dass ich erstmal zur Apotheke gehe, zum Arzt gehe, in den Pillenschrank greife oder sonst was mache. Bitte, ich habe nichts gegen Ärzte. Eine meiner Ältesten ist Unfallärztin. Ich schätze die total. Aber ich muss doch aufpassen, was für einen Umgang ich geistlich habe mit jemandem und was tut das mit mir? Ich habe mich immer gewundert, warum Reinhard Bonnke, ist der bekannt hier? Habt ihr von dem schon mal gehört? Reinhard Bonnke heißt er, ja. Ich war bei ihm in Afrika. Hab blinde Augen aufgehen sehen. Zeichen und Wunder erlebt. Ich habe da gesessen mit meinem europäischen Zweiflerstübchen hier. Wow! Derselbe Reinhard Bonnke kommt nach Deutschland. Predigt dasselbe Evangelium. Und ganz wenig, sag ich's mal, passiert. Leute, das macht mich irre, sowas. Da denke ich drüber nach, da kaue ich drauf rum. Ich will das wissen. Was ist denn das? Hat sich Gott verändert? Macht Gott Europa nicht? Ein bisschen komisch, der Gedanke, oder? Ist jetzt Afrika dran, oder? Halleluja. Gott segne Afrika. Amen. Wir haben nichts gegen Afrika, aber warum passiert das nicht in Europa? Könnte hier vielleicht ein Geheimnis liegen, ein Schlüssel liegen, an dem wir was lernen können? Geschwister, ich bin oft in Afrika gewesen, aber auch in Asien findest du das. Dort ist das ganz normal, über Glauben zu reden. Hallo? Wenn du hier in Deutschland einen ansprichst, was glaubst du eigentlich, denkt er, du hast eine Schraube locker. Und auch also unsere ganzen Asylanten, die jetzt reinkommen, die fragen dich, was glaubst du denn? Ob das Moslems, Christen oder Buddhisten oder sonst was sind, die bauen ihr Leben auf Glaube. Die wollen wissen, wer du bist und fragen, wer ist dein Gott? In Deutschland geht das nicht. Hallo, könnt ihr das bestätigen? Das heißt also, in Afrika wachse ich auf, selbst wenn ich gar kein Christ bin, mit dem Bewusstsein, wenn hier jemand krank ist und geheilt werden muss, dann kommt die Heilung aus der spirituellen Welt. Zauberdoktor. Was weiß ich. Und jetzt kommt Bonnke und sagt, nee, da gibt es einen, der kann viel besser heilen, der heißt Jesus. Und dann sagen sie, yeah. Und dann ziehen sie sich Jesus rein und werden geheilt. Halleluja. Weil guter Umgang hat gute Sitten. Merkt ihr den Zusammenhang? Wir werden voll gefüttert mit Atheismus. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wir können der Welt nicht fliehen. Aber so, wenn wir hier sind, wenn wir hier im Gottesdienst sind, müssen wir aufpassen, dass wir nicht denselben Mist von der Welt in uns reinschwappen lassen. Welches Programm guckst du denn? Guckst du dir an, was Gott kann? Oder guckst du dir an, was die Natur kann? Wer hat denn die Natur gemacht? Und das tut was mit deinem ganzen Wesen, wie die Art, wie du aufwächst, die Art, wie du denkst, die Art, wie du fühlst. Wenn du in Gemeinden kommst, in der Atmosphäre dieser Gemeinde ist kein Gott, der Wunder tut. Wenn man die Kraft Gottes verleugnet, dann hast du eine hohe Chance, dass diese Gemeinde religiös ist. Und das religiös ist jetzt für mich negativ besetzt. Weil Religion ist die Anstrengung des Menschen, Gott zu dienen. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist nicht, der Mensch kommt zu Gott, sondern das Evangelium ist, Gott kommt zum Mensch. Jetzt brauche ich ein Halleluja. Hey, das ist das Evangelium. Gott wurde Mensch und er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Kraft Gottes, wenn wir die verleugnen, dann haben wir eine Form von Gottseligkeit. Aber Rettung, Heilung und Befreiung passiert fast nicht mehr. Ehen werden nicht heil, Finanzen funktionieren nicht. Und dann sagen sie, ja, das mit dem Evangelium, das hat früher funktioniert, heute funktioniert das nicht mehr. Quatsch. Gott ist immer noch derselbe Gott. Amen. Hat einer von euch schon mal Bibel gelesen, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und alle Ewigkeit? Steht das geschrieben? Ja. Was tut das mit uns? Das geht da rein und da wieder raus. Aber wenn wir uns darüber bewusst werden, wer Gott ist, was er tut, wie liebevoll er ist, dann verändert das etwas in uns. Und wir müssen aufpassen, mit wem wir uns umgeben. Geschwister, eigentlich hat Gott den Menschen in seinem Bilde geschaffen. Stimmt das? Im Bilde Gottes schuf er ihn Mann und Frau. Aber der Humanismus, der verführt uns dazu, dass wir Gott nach unserem Bilde schaffen. Und weil wir in uns merken, in uns Menschen, jetzt mal ganz allgemein, in uns gibt es Gutes wie Schlechtes. Wir haben manchmal gute Tage, sind wir echt gut drauf, da geben wir dem Armen zu essen und dann weinen wir über Erdbebenopfer und dann, ach, da sind wir so gut drauf und wir sind so, und da gibt es schlechte Tage, da könnten wir alle zum Mond schießen. Weiß irgendjemand, wovon ich rede hier? Gibt sowas. Und weil das in uns Menschen ist und weil wir immer mehr uns zum Maßstab der Dinge machen, passiert es, dass wir unser Bild von Gott haben. Also das heißt, wir nehmen das, was wir durchmachen und wir erleben, aus der Gefühlswelt heraus und sagen, dann muss Gott auch so sein. Und dann fangen wir an, Dinge auf Gott zu projizieren, die aus uns selber kommen. Und wir wissen, dass aus dem Essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nichts Gutes rausgekommen ist. Es gibt nur einen Baum, wo Leben rauskommt. Das ist der Baum, an den Jesus hing. Das Kreuz, das ist der Baum des Lebens. Und wenn wir zu dem kommen, wenn wir sehen, dass Jesus durch und durch liebte bis zum Ende, mehr geht nicht, dann fangen wir an, vom Baum des Lebens zu essen. Und wir begreifen, dass Jesus nur gut ist. Er vergab noch seinen Feinden am Kreuz. Gott hat keinen Wechsel von Schatten, sagt Jakobus. Da ist kein Hin und Her in ihm. Da ist nicht Yin und Yang. Gott ist nicht mal gut drauf und mal schlecht drauf. Wenn du mit Leuten zusammen bist, die behaupten, Schlechtes kommt von Gott, verdirbt das deine guten Sitten. Dass jemand so denken kann, das kann ich nachvollziehen. Aber in deiner Umgebung solltest du das nicht zulassen, weil es tut was mit dir. Dann ist es eine Form von Religion und ihr glaubt gar nicht, wie das um sich greift. Das ist unglaublich. Das schwappt in unsere Pfingstgemeinden rein. Das ist übel. Ja, Herr, wir danken dir, dass du unserem Ältesten Krebs geschickt hast. Jetzt wird er endlich demütig. Da kräuseln sich mir die Haare. Da kriege ich zu viel. Krebs ist nicht von Gott. Hallo. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die Gott uns überlassen hat, die wir durch unseren Mist mitverantworten. Aber die Gott in die Schuhe zu schieben, als wenn Gott oben sitzt und sagt, naja, mal sehen, ob ich mir noch mal was Böses einfallen lassen kann. Hier fehlt noch ein bisschen was in der Schöpfung. Weißt du, was das tut mit dir? Du verleugnest die Kraft Gottes und du hast schlechten Umgang. Und wenn du da drinnen aufwächst, wie die meisten Christen in Deutschland, wir haben eine Form von Gottseligkeit, aber die Kraft Gottes verleugnen wir, dann haben wir die Kraft Gottes nicht da, weil wir sie gar nicht erfassen in unserer Glaubenskapazität. Oh Mann. Jesus Christ. Korinther sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Richtig. Also meine Hütte gehört zu dieser Welt und die zerfällt. Ich habe mich ein bisschen nett dekoriert heute für euch. Aber das ist nun mal so, das ist ein irdenes Gefäß. Meine Frau meint, das sieht nett aus. Halleluja, ich finde, sie ist hübscher. Aber das irdene Gefäß ist ein irdenes Gefäß, Geschwister. Der Schatz ist da drin. Warum? Damit die Kraft, die Herrlichkeit nicht auf uns gemünzt wird, sondern auf Gott. Das heißt, Gott in uns ist der Ansatz, die Dinge zu ändern. Das hat was mit unserem Denken zu tun, mit dem Umgang, in dem wir unterwegs sind. Und deshalb sagt Paulus, pass doch mal auf. Ein bisschen weiter in demselben 2. Korinther heißt es denn, pass doch mal auf, was du jetzt machst. Welche Verbindung haben denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Ja, aber Pastor, ich habe ja eben manchmal so gute Tage, da bin ich so verliebt in Gott, könnte ich die ganze Welt umarmen. Aber manchmal bin ich so schlecht drauf, dass ich denke, der Gott kann mich gar nicht lieben. Und dann merke ich in mir so ein Gefühl, dass ich irgendwas machen muss, um Gott dahin zu bringen, mich mehr zu lieben. Weil ich fühle nicht, dass er mich liebt. Kommt das bekannt vor irgendjemand? Geschwister, hört mal zu. Jetzt sage ich was sehr, sehr Drastisches. Wenn du von heute an deinen Charakter perfektionieren könntest, dass du keine Fehler mehr machst, nichts mehr daneben geht, du lebst wie Jesus. Ich sag dir was, Gott würde dich nicht mehr lieben wie jetzt. Gott ist Liebe. Natürlich würdest du effektiver sein, wenn dein Charakter verbessert ist. Aber komm mal runter von diesem religiösen Trip. Gott liebt dich und er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben, als du völliger Rebell warst. Hey, das ist Evangelium. Und wenn ich das ranlasse an mich, dann tut das was mit mir, weil ich plötzlich nicht mehr Gott in dem Licht sehe, wie, naja, ich weiß nicht genau, was Gott jetzt wieder macht. Vielleicht hat er vor, mir da was wegzunehmen. Dieses andere Lied ist, kommt aus dem Hiob. Da habe ich echt Schwierigkeiten gehabt, das zu singen. Ich singe das eigentlich gerne, ist ein schönes Lied. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ein schönes Lied eigentlich. Und irgendwas in meinem Geist war unruhig bei dem Lied. Und da habe ich gedacht, Gott, ich kann das nicht so rausposaunen, obwohl es von der Melodieführung gerade die Stelle ist, wo man richtig posaunen könnte. Und man ist auch dann richtig überzeugt im Lobpreis. Ne? Man steht ja da und sagt, yes, Herr, wir wollen ja mal richtig bekennen, was hier Trumpf ist. Und irgendwas. Und dann habe ich mich dafür entschieden, wenn ich das singe, singe ich das so. Egal, was du mir gibst, Liebe, Frieden, Wohlstand, Freunde. Egal, was du mir nimmst, Armut, Krebs. Ja, weil man immer dachte, egal was du mir nimmst, dann denken einige verschreckte Christen, oh, wenn der allmächtige Gott mir jetzt meinen Mann nimmt, meine Frau nimmt, wenn er mir das Kind nimmt, wenn er mir die Firma nimmt, wenn er mir schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, Geschwister. Wenn ihr sowas denkt, wo ist der Gott in eurem Herzen möglich, der Wunder tut? Der ist nicht möglich. Aber wenn ihr innerlich wisst, alle gute und vollkommene Gabe kommt von Alfred. Nicht. Von wem kommt das? Hallo? Echt? Alle gute und vollkommene Gabe kommt von Gott. Zu Deutsch, Krebs kann nicht von Gott kommen, oder? Oder findet ihr Krebs besonders gut und vollkommen? Ist eine Definitionssache, ne? Aber ich glaube das nicht. Dass Gott alles benutzen kann, das weiß ich. Der kann sogar einen Hahnschrei benutzen, insofern ist noch Hoffnung für mich beim Predigen. Der kann sogar einen Esel sprechen lassen, Halleluja. Also Gott kann alles, ja, also da habe ich gar kein Problem mit. Aber der Gedanke, dass Gott oben im Himmel sitzt und überlegt, na, mal gucken, ob wir der Tabea mal das Ohr wegnehmen. Ha! Wenn man so einen Gedanken von Gott hat, woher soll die Kraft kommen des Evangeliums? In mir, dass ich erwarte, dass Gutes geschieht. Ich habe das nicht. Und weil ich das nicht habe, wachse ich so auf. Und deshalb passiert das nicht. Wir haben eine Form von Gottseligkeit, aber wir haben keine Kraft. Geschwister, und das ist gefährlich. In Römerbrief, in Römer 12, Vers 2 heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Da habe ich früher immer gedacht, keine langen Haare. Ich hatte lange Haare, also hat man mir erzählt, als Hippie, ich bin als Hippie gläubig geworden. Du musst dir die Haare abschneiden, wenn du fromm bist. Naja. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Da habe ich mir gedacht, oh, ich darf nicht so sinnen wie die Welt. Dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und da habe ich eben gedacht, ja, also ich muss erst die Weltlichkeit loswerden, damit ich weiß, was der Wille Gottes ist. Der Vers sagt was ganz anderes. Der Vers geht so weiter, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Könnt ihr das bitte mal mit mir zusammen sagen? Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Zu Deutsch. Wenn du so denkst wie die Welt, denkst du nicht, dass das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene von Gott kommt. Sondern du denkst, dass von Gott alles Mögliche kommt. Aber wenn du wirklich prüfen willst, was der Wille Gottes ist, dann ist das nötig, dass du, wenn Gedanken kommen, das prüfst. Und wenn da ein Gedanke kommt, der Gott unterjubelt, was nicht gut und was nicht wohlgefällig und was nicht vollkommen ist, dann kannst du in aller Ruhe das aussortieren als nicht göttlich. Und dann stellst du dich dieser Welt nicht gleich, weil diese Welt sich denkt, aus Gott kommt Yin und Yang, gut und böse. Aber das ist nicht so. Aus Gott kommt nur Gutes, Wohlgefälliges und Vollkommenes. Sag mal Halleluja. Das hilft. Ja, Simon, sag mal Halleluja, das ist immer besser. Ein Freund von mir hat das mir richtig so praktisch erzählt. Er sagt, er kriegte die Nachricht, er war lange verheiratet, liebte seine Frau sehr, eine Diagnose. Deine Frau hat einen Hirnschlag, die liegt im Krankenhaus und sie wird sterben. Und mein Freund kriegte das mit, hat alles stehen und liegen lassen, hin ins Krankenhaus, ja logisch. Der wird das nicht machen. Und er sagte, du glaubst nicht, was in dieser Zeit auf dem Weg zum Krankenhaus und als sie dann in Narkose da war und so fort und am Tag und in der Nacht mit mir passierte, du glaubst es nicht. Es war ein Dauerbeschuss von dem negativen Zeug des Teufels. Deine Frau wird sterben, was wird mit den Kindern passieren? Wie wirst du überhaupt klarkommen ohne deine Frau? Und all diese Sachen. Und er merkte, wie da eine Maschine in ihm drehte. Kennt ihr das? Ja, einer hat hier gerade den Spruch gezogen, werft alle eure Sorgen. Ja, das kann man doch nicht, wenn man denkt, oh Gott, jetzt wird sie sterben und dann drehst du dich und dann drehst du dich. Und deine ganze Konzentration ist nicht auf Gott, sondern auf das Problem. Und als mein Freund plötzlich merkte, so erzählte er, was mit ihm passiert, da hat er sich geschüttelt und gesagt, weg mit dem Zeug. Meine Frau wird leben. Plötzlich war der ganze Nebel aus seinem Hirn. Und er fing an zu proklamieren, was die Bibel sagt. Er fing an zu sagen, was das Neue Testament sagt. Er fing an zu sagen, was Jesus gesagt hat. Jesus ist gekommen, heißt es in Johannes 10, dass sie Leben haben. Und zwar Leben, nicht mal Pille-Palle, sondern Leben die Fülle. Besser ist das. Der Teufel ist gekommen, zu morden und zu lügen und zu würgen. Geschwister, und wir nehmen die Dienstbeschreibung des Teufels und drehen sie unserem Gott an. Und dann wundern wir uns, dass wir keinen Glauben haben für die Kraft Gottes. Ja, wir sind ja so aufgewachsen. Yin und Yang. Gott ist mal gut drauf, Gott ist mal schlecht drauf. Das stimmt nicht. Gott ist immer gut drauf, sogar jetzt. Sag doch mal Halleluja. Sag mal deinem Nachbarn, Gott ist heute Morgen gut drauf. Vielleicht hilft das. Ist wirklich so. Kann sein, dass du nicht gut drauf bist, aber Gott ist gut drauf. Halleluja. Hey, die Freude am Herrn ist unsere Schwachheit. Echt Stärke, come on. Wisst, ist das so? Auch sogar ein Klaus selber. Das ist ja unglaublich. Geschwister, ich will euch ein Beispiel bringen. Wer von euch, ich lese mal Jesaja 33, Vers 17. Vers 17. Wer von euch würde gerne, da heißt es, deine Augen werden den König schauen, in seiner Schönheit sehen werden sie ein weithin offenes Land. Wer von euch hat da Bock drauf? Wer von euch würde gerne den König schauen und seine Schönheit sehen und ein weithin offenes Land? Wer möchte das gerne? Amen. Come on. Aber wisst ihr, was die Verse davor sagen? Sollte man sich mal reintun. Da steht in Vers 15, wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressung verwirft, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, und jetzt hört mal genau hin, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttat zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, der wird auf Höhen wohnen. Was tust du dir rein? Was für ein Programm guckst du? Wenn du dir Schlechtes reintust, ich kann auch nicht alles erklären, Geschwister, ich bitte, denkt nicht, ich hätte jetzt den Schlüssel für alle Probleme dieser Welt. Das habe ich nicht. Ich rede jetzt zu euren Herzen, zu meinem Herzen. Und wenn ihr euch in euren Herzen immer reintut, was nicht funktioniert, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr immer über das nachdenkt, was nicht funktioniert, und dann funktioniert es auch nicht. Wisst ihr was, wenn heute die Bild-Zeitung am Teich Bethesda gewesen wäre, Teich Bethesda. Wisst ihr, Johannes, Evangelium. Jesus heilt einen Mann, der 38 Jahre da drum liegt. Jesus geht dahin und heilt den. Wow! Die Bild-Zeitung würde heute schreiben, 35 Leute am Teich Bethesda wurden nicht geheilt. Ja, was machen wir mit all denen, die nicht geheilt sind? Ich weiß es noch nicht, aber ich weiß, einer ist geheilt worden und der ist der Schlüssel dafür, dass die anderen geheilt werden, sonst passiert gar nichts. Garbage in, garbage out. Pass auf, mit wem du dich umgibst. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Wenn du eine Form von Gottseligkeit hast, aber die Kraft verleugnest, dann umgibst du dich mit Leuten, die dich permanent runterziehen. Ergebnis ist vorprogrammiert. Aber wenn du an den Gott denkst, dessen Wille ist, dass Gutes und Vollkommenes zu dir kommt und du das denkst, dann passieren gute und vollkommene Sachen. Halleluja. Also, ich hab eine interessante Beobachtung gemacht in Jeremia 29, Vers 11. Ich denke, der Vers muss jetzt kommen. Da heißt das in der Elberfelder Übersetzung, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ich habe gerne Zukunft und Hoffnung. Amen? Hey, come on. Und dann denke ich mir, und dann habe ich bei den alten Luther mal nachgelesen, wie der das übersetzt. Und da ist mir was aufgefallen. Jetzt lese ich denselben Vers, ihr habt ja auch Elberfelder, ja. Jetzt lese euch denselben Vers mal, lasst mal den Elberfelder dran, dann werdet ihr das schon merken. Jetzt über die Übersetzung von Martin Luther, der war ja wirklich ein Hebräisch-Kenner. Seine eigentliche Glanzaufgabe ist ja, dass er das Hebräisch ins Deutsche gekriegt hat. Aber ich überlege euch denselben Vers, guckt mal genau hin, ob ihr den Unterschied merkt. Denn ich weiß wohl, sagt der Herr, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch gebe das Ende, das ihr erwartet. Merkt ihr den Unterschied? Also das ist ja nicht falsch übersetzt. Aber bei dem Vers komme ich kaum vor. Da sitze ich ein bisschen passiv da und Gott gibt mir das. Bei dem anderen Vers merkt ihr, um was es Gott geht. Es geht Gott darum, dass du deine Hoffnung nicht wegwirfst, weil Hoffnung hat eine große Belohnung. Hallo. So, das heißt, wenn das etwas mit mir zu tun hat, ob ich Gutes und Zukunft und Hoffnung erwarte, wenn das etwas mit mir zu tun hat, dann schaltet das bei mir etwas um. Es ist in meiner Verantwortung, was für ein Programm ich gucke. Was tue ich mir rein? Ist es noch so, Geschwister, dass Gutes und Barmherzigkeit uns folgen werden unser Leben lang? Selbst wenn wir wanderten durchs Tal des Todes, Schatten, da. Ja, come on. Ja, also bitte. Sogar in Clausthal. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Guck mal, ihr kennt das doch. Ja, aber was erwarte ich denn? Oh ja, wenn es so weitergeht. Oh, die Russen kommen. Du liebe Güte. Ja, wenn du das erwartest, was soll denn passieren in deinem Leben? Aber wenn du von Gott erwartest, dass Gutes und Barmherzigkeit kommen wird, dann wird Gutes und Barmherzigkeit kommen. Sag doch mal eine Halleluja. Halleluja. Guck mal, in Johannes 1, ihr kennt doch den Vers, da sagt Johannes, denn aus seiner Fülle haben wir empfangen Gutes und Böses. Bitte? Gerd, du weißt das. Sag mal, aus seiner Fülle haben wir empfangen was? Gnade um Gnade. Klingt ein bisschen anders. Wie, oh ja, weiß nicht so genau. Schlimm, schlimm, schlimm. Wisst ihr, dass in Sprüche 10, Vers 24 steht, wo vor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen, aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Was tust du dir an? Was gibst du für Informationen in dich hinein? Womit lässt du dein Herz formen? Wenn du merkst, du hast einen Umgang, der dich runterzieht, wende dich ab. nicht da draußen in der Welt, Geschwister. Das ist doch normal, dass da draußen die Leute nicht so ticken, wie Jesus das will. Deshalb sind wir ja die Leuchttürme. Wir wollen die doch da reinholen für Jesus, damit die umgedreht werden zum Guten. Amen. Aber hier in unseren Gemeinden hin und her gibt es Leute, die kauen einem Ohr, oh ja, dann ist das wieder passiert. Und ich sage, achte doch mal drauf, was an den Mittagstischen geredet wird. Und wenn da immer wieder, ja, und dann ist das noch passiert und die Gemeinde ist krachen gegangen und da war wieder eine Ehe in der Dutten und da ist einer krank und ist gestorben und ja, Halleluja, oh toll. Ja. Aber ich finde das genial, ihr macht hier Zeugnisse. Das ist wichtig. Herr, erneuere mir die Freude an meiner Erlösung. Wie passiert das? Indem ich Zeugnis ablege von der Hoffnung, die in mir ist. Ist irgendjemand hier, der hier drinnen noch Hoffnung hat? Da musst du von reden. Ich befehle es dir. Warum? Weil ich dich lieb habe. Weil ich möchte, dass es dir gut geht. Erzähle von der Hoffnung, die in dir ist. Weil das verändert dich. Und dann können gute Dinge passieren. Ich meine, wir haben ja ein klassisches Beispiel. Kennt ihr meinen Freund Hiob? Wer kennt meinen Freund Hiob? Hiob, das ist ja eine Type. Du, das ist ja so ein geniales Buch, was man da alles lesen kann. Ihr kennt die, für die, die jetzt nicht so ganz bibelfest sind, die äußeren Umstände. Hiob war eigentlich ziemlich gut drauf, ein reicher Mann, Familie, alles gut. Und dann kommt eine schlechte Botschaft, Hiobs Botschaft, nach der anderen. Kamele weg, Esel weg, Kinder weg, Haus zusammengefallen und so fort. Und er ist richtig schlecht drauf. Also der hätte aus meiner Sicht jede Begründung gehabt, wo man sagen könnte, alles Mist. Und wenn man dann reinguckt, das ist schon interessant, im ersten Kapitel gleich, als diese schlechten Nachrichten zu ihm kommen, heißt es in Hiob 1,22, dass Hiob Gott nichts Anstößiges zur Last legt und bei all dem sündigte Hiob nicht. Wow! Also da muss man auch innerlich den Hut ziehen, meine Güte, was ist das für ein selbstbeherrschter Mensch? Also wenn mir was Schlechtes passiert, wenn einer zu lange auf meinem Fuß parkt, kann schon sein, dass ich mit dem fünffachen Dienst ziemlich schnell dabei bin, auszuhelfen, wenn ihr wisst, was ich meine. Hiob erlebt den Verlust seiner gesamten Lebensqualität und das heißt, er legt Gott nichts zur Last. Er ist sehr beherrscht. Nun, das Dumme ist, wenn einer selbst beherrscht ist, dann verlässt er sich auf Religion. Auf das, was er tut. Aber in der Bibel steht geschrieben, mehrfach, unter anderem in Hebräer 10, der Gerechte aber wird wodurch leben? Durch Glauben. Ich finde die Übersetzung so schön, der aus Glauben Gerechte wird leben. Wer aus irgendetwas anderem gerecht sein möchte, wird nicht leben. Hallo. Deshalb sage ich, ihr müsst das vielleicht ein paar Mal durchdenken, was ich hier euch heute erzähle. Das muss man durchkauen, das Ding. Das heißt also, wenn ich irgendwie denke, durch das, was ich tue, kriege ich Gott dahin, mich mehr zu lieben oder wie auch immer, dann bin ich mitten an der Kante zur Religion, weil Gott liebt mich. Ende. Warum ist das so wichtig zu wissen? Guck mal, wenn wir dann in Hiob 1, Vers 5 nachlesen, können wir sehen, dass Hiob Sorge hatte um seine Kinder. Die haben öfter mal Party gemacht. Welche Eltern kennen das nicht? Und aber die Reaktion von Hiob war folgende. Er stand morgens früh auf und heiligte sie. Früh am Morgen stand er auf, opferte Brandopfer nach ihrer Zahl, denn Hiob sagte sich, vielleicht haben meine Söhne gesündigt und in ihrem Herzen Gott geflucht, so machte er es alle Tage nach den Gastmählern. Und wir denken immer, oh, was für ein frommer Mann. Aber wenn du mal genau reinliest, dann merken wir, dass Hiob unsicher war. Hiob war unsicher, ob Gott seine Söhne genauso liebt wie ihn. Und deshalb dachte er, ich mache noch mal eine religiöse Übung, das könnte helfen, ich bekreuzige mich noch fünfmal, dann läuft das schon. Und das ist nicht wahr, weil es Gott Unehre gibt. Es stellt Gott in ein Licht, dass Gott sich verändern lassen könnte in seiner Güte durch mein Fehlverhalten oder nicht Fehlverhalten. Nein, aber Gott ist gut. Und das Schlimme ist, die Bibel sagt doch, wir sollen alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Warum? Was ist das Ergebnis davon? Das heißt, demütigt euch, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Das heißt zu Deutsch, die sich sorgen, sind stolze Leute, die sich nicht unter die mächtige Hand Gottes demütigen wollen. Und jetzt geht's ja richtig tief. Oh Mann.
Das heißt zu Deutsch, es gibt ganz viele evangelikale Freunde, die denken, sie sind so demütig, wenn sie sagen, wir nehmen die Krankheit auch an von Gott. Nein, wir sollen alle unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er lässt uns verrecken. Oder? Wie heißt es? Er sorgt für uns. Halleluja. Das heißt, er war nicht sicher in der Liebe Gottes. Und weil Gott das sah in Hiobs Herz, sagt er, dem Mann muss geholfen werden. Zufällig kommt der Teufel vorbei. Wir kennen ja die Geschichte aus. Wir haben ja den Einblick in die unsichtbare Welt. Hiob in dem Moment hatte sie ja nicht. Wir haben den Einblick in die unsichtbare Welt. Der Teufel kommt zufällig vorbei. Und dort Gott überlegt sich und sagt, naja, ich werde den Teufel mal wieder benutzen. Klingt komisch. Um meinem Freund Hiob zu helfen. Weil in meinem Freund Hiob ist Angst. Und weil Angst in seinem Herzen ist, kann er nicht in der Freiheit leben, die ich für ihn gewünscht habe. Und wir reden vom Alten Testament hier. Und deshalb fängt Gott an zu therapieren. Und Satan kriegt das gleich mit. In Wirklichkeit ist das die Geschichte von einer Freundschaft zwischen Gott und Hiob, wo Gott sagt, Hiob, pass mal auf, ich sehe da was in deinem Herzen, das gefällt mir nicht, ich möchte, dass du noch freier wirst. Dass du noch mehr gesegnet wirst. So denkt Gott über uns. Toll. Das gefällt mir. Ich mag Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag Gott. Und dann klingt das so fromm, dass Hiob dann sagt in Vers 21, nackt bin ich aus der Mutterleib gekommen, nackt kehre ich zurück, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das klingt da ganz fromm. Der Name des Herrn sei immer gelobt. Also missversteht mich nicht. Ich möchte Gott immer, ich möchte in der Lage sein, dass Gott schenke es mir, dass ich in jeder Situation trotzdem Gott loben kann. Der Jason Upton, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Jason Upton ist euch das ein Begriff, so ein prophetischer Musiker, der singt, die jungen Leute kennen ihn auf jeden Fall. Der war auch mal in Gandersheim unten. Der singt diese eine Verszeile, die verliere ich nie in meinem Herzen, weil die mich so betroffen gemacht hat. In the midst of suffering, there's a God worth worshiping. Mitten im Leiden gibt es immer noch einen Gott, der würdig ist, dass wir ihn anbeten. Come on. Das ist aber überwindender Glaube. Das ist stark. Das ist sehr stark. Aber Hiob saß da und er erwartete das Programm des Teufels. Und weil er das Programm des Teufels erwartete, kam auch das Programm des Teufels. Er nahm die Arbeitsbeschreibung des Herrn, dass er Gutes tut, und schiebt das dem Teufel zu und die Arbeitsbeschreibung des Teufels und schiebt das Gott zu. Wie würdest du denn darauf reagieren? Das würdest du auch nicht nett finden. So, und dann sieht man das im Kapitel 3. Hiob sagt das dann, als seine Freunde dann kommen und mit ihm darum klagen. Da sagt er denn, ich fürchtete einen Schrecken und der traf mich und wovor mir bangte, das kam über mich. Ich hatte noch keine Ruhe und hatte noch keinen Frieden. Ich konnte noch nicht ausruhen, da kam ein Toben. Ich gebe dir Hoffnung und Zukunft oder ich gebe dir die Zukunft, die du erwartest. Hiob erwartete, dass irgendwas passieren müsste. Also versuchte er Gott zu befriedigen und sagt, Gott, komm du bitte auf meine Seite. Kann ich dir irgendwie den Arm umdrehen, dass du auf meiner Seite bist? Und Gott sagt, hallo, ich bin total auf deiner Seite. Und indem du das hinterfragst, tust du mir weh. Hallo. Leute, das geht tief, das sage ich euch. Wenn ihr da mal ranlasst an euer Innerstes und diese Gedanken der Schrift in euch aufnehmt und sagt, ich muss hier unbedingt umdenken, denn Buße macht frei. Umdenken. Guck mal, Hiob war so fixiert auf das Böse, dass er gar nicht mitkriegte, was Gott vorhat. Der hat sich schlechtes Programm reingetan. Und weil er so fixiert war, merkte er nicht, dass Gott, und jetzt kommt was ganz Wichtiges für euch, dass Gott quasi das Handeln der Finsternis benutzt, um die Stelle aufzuzeigen in Hiob, wo er gesegnet werden sollte. Wer von euch hat schon mal Anfechtung gehabt? Echt jetzt? Wow. Wer von euch Anfechtung kennt, der müsste eigentlich immer einen dicken Hals kriegen, wenn er Jakobus liest, weil da steht geschrieben, freut euch in mancherlei. Ja, da könnte man denken, Jakobus, dusch. Oder, sag mal ehrlich, wer von euch hat schon mal so gedacht, Jakobus, wenn ich dir im Himmel begegne, für den Vers haue ich dir einen auf die Glocke. Das geht ja so neben meinem Lebensgefühl. Ich habe keine Lust auf Versuchung. Und Gott im Himmel in seiner unglaublichen Größe, Liebe und Souveränität
sagt, weißt du was, wenn du durch die Versuchung durch bist, ist dein Glaube nachher bewährt. Und deshalb sagt Jakobus, freut euch. Zu Deutsch, du kannst den Rückschluss ziehen. An der Stelle, wo du jetzt gerade versucht wirst. Ich will nicht wissen, was, aber wer von euch meint, dass er gerade so ein bisschen unter Beschuss steht, so ein bisschen unter Versuchung ist. Hör die Botschaft. Guck, was hat Gott da drinnen für dich vor? Was ist das, was du lernen sollst? Wow. Das heißt, der Teufel, Luther nennt ihn ja nicht umsonst den Affen Gottes, der Teufel nimmt seinen Scheinwerfer und scheint genau auf die Stelle, wo Gott dich segnen will. Wow. Das heißt, zu Deutsch, ich kann sagen, der Teufel hat irgendwie NSA-mäßig oder wie auch immer auf der Leitung gesessen und hat mitgekriegt, wo Gott mich segnen will. Vielleicht war er bei Stasi, keine Ahnung. Und dann fängt er an, mich genau an der Stelle zu torpedieren. Und Gott sitzt im Himmel und sagt, na, ich weiß schon, was mein Freund damit machen wird. Das kommt hinten gut raus. Meint ihr, dass Gott wusste, was hinten auf dem Buch Hiob rauskommt? Ja, das wusste Gott. Sicher wusste er das. Ach, ich mag Gott. Das ist einfach toll, wie er das macht. Das heißt, er weiß, Gott weiß, wie er ohne dich zu manipulieren dein Herz dahin bringt, dass du an die Kraft Gottes glauben kannst. Wenn du Nein sagst, nicht. Wenn du Schlechtes erwartest, dann ist das so. Aber wenn du Gott Gott sein lässt, Halleluja, Sprüche 28, Vers 1, es flieht der Gottlose, ohne dass ihm einer nachjagt, der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein Junglöwe. Der Hiob, der war am Eiern in seinem Herzen und Gott wollte ihn sicher machen. Und du siehst es so schön auch an diesem Gespräch, was er dann in Hiob 2 mit seiner Frau hat. Also, wenn du eine Frau wie Hiob hast, brauchst du keine weiteren Feinde. Das war vielleicht eine Top-Seelsorgerin. Ich meine, was immer du da studierst als Psychologin. Also Hiobs Frau, die hatte doch nicht so eine pralle Ausbildung gekriegt. Die sieht, was ihr Mann da durchmacht, ja. Und der Mann ist total fertig, der wird auch noch krank nachher und unglaublich. Und weißt du, was die Frau sagt in Hiob 2, Vers 9? Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Interessanter Hinweis. Fluch Gott und stirb! Und dann, was wird denn dann besser? Also die Frau hat echt von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber jetzt fallen wir in eine Falle. Pass auf, was jetzt passiert. Hiob korrigiert sie im nächsten Vers, in Vers 10, und er sagt, wie eine der Türinnen redest du, das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Nein! Weil das Böse ist nicht von Gott. Aber es plätschert so hin. Ja, das Gute nehmen wir vom Herrn, dann nehmen wir auch das Böse vom Herrn. Nein! Ich weigere mich. Das ist meines Gottes nicht würdig. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Also mit Leuten zusammen ist, na ja, ist das nicht schön, was der Bruder Hiob uns hier für Verheißungen? Nein, das ist nicht schön, das ist sein Fehler. Aber das sulzt sich so rein. Das ist so unser Lebensgefühl, wie der Humanismus uns eingelullt hat. Ich hoffe, ihr merkt es noch. Manche merken das nicht mal mehr. Und wenn man dann jetzt diese Gespräche sich anguckt, ich nehme jetzt nur das 19. Kapitel, ein paar Verse. Da siehst du genau, was ich euch hier gepredigt habe. Hiob 19, Vers 6. So erkennt doch, Hiob verteidigt sich vor seinen Freunden, dass Gott mich irreführt und sein Fangseil über mich gezogen hat. Du liebe Güte, Hiob. Vers 8. Und ich kann nicht hinübergehen, er hat meine Pfade in Finsternis gelegt. Oder Vers 10. Er hat mich aufgebrochen ringsrum, sodass ich vergehe und er hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Vers 21, erbarmt euch über mich, meine Freunde, erbarmt euch über mich, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Hiob hatte auch schlechten Umgang, weil er schlechte Freunde hatte. Die hauten ihn noch tiefer runter. Du hast Schuld. Auf solche Freunde kannst du echt verzichten. Wenn du so schon unten bist und dann kommen noch ein paar andere und latschen über dich rüber. Hiob war verzweifelt. Und dann passiert was. Plötzlich im 19. Kapitel, da sitzt Hiob, ich kenne mir das innerlich so vor, und denkt seine Aussage durch und zappt durch sein Programm. Und plötzlich wird ihm klar, wenn der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erden, Gott, gegen mich ist, habe ich doch überhaupt keine Chance. Und plötzlich zappt er den nächsten Kanal und plötzlich wird ihm klar, der Schöpfer, der wollte, dass ich lebe, der muss doch irgendwo leben. Und dann kommt dieser Vers, über den ich mal heulen könnte. Weil wenn man das so versteht, wie ich das jetzt euch predige, ist übrigens mein Taufvers, da sagt er dann plötzlich, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als Letzter, wenn ich nichts mehr schnalle und die ganze Erde untergegangen ist, als Letzter wird er sich über dem Staub erheben. Geschwister, ich kenne das letzte Kapitel im Buch. Ich weiß, wer gewinnt. Könnt ihr mal den Namen von dem Sieger sagen? Ach, Jesus, okay. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich werde ihn sehen. Und ich werde mich an ihm freuen. Und ich werde, und weißt du, was am Ende von Hiob passiert? Hiob sagt, ich habe vom Herrn nur eine religiöse Vorstellung gehabt. Aber die Kraft Gottes habe ich verleugnet. Aber jetzt, sagt Hiob, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt begreife ich, wie unglaublich gut du bist. Wie reich, wie stark, wie liebevoll. Und weißt du was? Am Ende seines Lebens hat Hiob doppelt so viel. Er hat nicht nur Gnade, er hat Gnade um Gnade. Halleluja, oder? Ich finde die Story gut. Weißt du, wie euch die reingeht? Aber ich mag Happy End. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber ich mag Happy End. Oder? Die Bibel hat Happy End. Wenn du dein Herz drauf schmeißt, sagt Herr, bei dir packe ich meine Hoffnung, bei dir packe ich meine Zukunft, ich erwarte, dass Gutes und Vollkommenes folgen mir mein Leben lang. Da passiert Mist, ja klar. Irgendein Mist passiert. Ja, siehst du doch. Moment. Was schaltest du jetzt gerade ein? Oder sagst du, Moment, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mal gucken, was Gott jetzt wieder vorhat. Ich weiß, gute und vollkommene Gabe kommt vom Vater des Lichts. Und da ist nicht mal ein Wechsel von Schatten. Alles, was gut und vollkommen ist das, worüber ich nachdenken soll. Dem denket nach. Ob es irgendein Lob, irgendeine Tugend gibt. Richtet eure Augen auf dem, was oben ist, wo der Christus ist, nicht auf dem, was auf der Erde ist. Oder wie heißt es noch? Ich habe hier noch einen Vers aufgeschrieben, fand ich auch so toll. Da heißt es in Epheser 4, Vers 18, dass der Verstand der Menschen verfinstert ist und sie sind entfremdet dem Leben, was bei Gott ist. Das ist das, was uns umgibt, Geschwister. Und wir müssen bös aufpassen, dass wir als Christen nicht in dieselbe Falle rennen. Und dann, ja, früher hat Gott auch mal geheilt. Früher hatten wir Erweckung. Das hat ganz viel mit dir und mir zu tun. Jetzt merkt ihr, dass ich sage das nicht, weil ich Druck auf euch packe, sondern weil ich euch befreien möchte von dem Druck, dass ihr einfach mal sagt, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Und das mal tiefer lasst. Noch tiefer. Bis das da unten zu einer betonharten Sicherheit wird. Jesus ist mein Erlöser. Und er lebt. Und wie sollte Gott uns mit ihm nicht alles schenken? Erarbeiten? Religiöse Übungen machen? Schenken. Schenken! Wer ist für Schenken? So, wenn du die Substanz nicht unten drin hast in dir, kann sein, dass du dann tatsächlich immer voll gepumpt wirst mit Angst. Und wenn du Angst hast, machst du religiöse Übungen. Und wenn du religiöse Übungen hast, dann hast du eine Form von Gottseligkeit, aber die Kraft Gottes hast du nicht. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also pass auf, was erwartest du für ein Ende? Hast du Zukunft und Hoffnung? Werden Gutes und Barmherzigkeit dir folgen dein Leben lang? Und wenn du merkst, dass irgendwas anderes sich in deinem Hirn einnisten will, dass du das unterscheidest und sagst, raus, sofort. Das lasse ich nicht mehr zu in meinem Denken. Ich will das nicht in meinem Herzen haben, weil schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Halleluja. Guck mal, wenn du dämonische Sichten zulässt, wenn du böses Programm in dir zulässt, wie soll da was Gutes bei rauskommen?
Die Bibel sagt, die reinen Herzens sind, die werden Gott schauen. Das heißt andersrum, wenn du dir Mist reintust in dein Herz, du wirst Gott nicht richtig wahrnehmen. Was macht Gott hier? Wie geht das? Was ist los? Du siehst ihn nicht. Aber in dem Moment, wo du dein Vertrauen auf ihn wirfst, alles, was du bist und hast, und sagst, du bist mein Gott, dich will ich preisen. Von dir erwarte ich Zukunft und Hoffnung. Halleluja. Dann lebst du einfach anders. Ach. Kaut mal ein bisschen drauf rum, kommt Saft raus. Weil sonst sind wir so menschlich. Guck mal, Jesus muss das ja einfach mal ganz klar unterscheiden. Guck mal, da kommt sein Freund Petrus und sagt, oh Jesus, das mit dem Kreuz, das tut doch weh. Also lass mal stecken. Ne? Und alle würden wir humanistisch sagen, ja Mensch, der Petrus, der hat ja so ein mitfühlendes Herz. Mensch, ist der gut drauf, dass er sagt zu dem Herrn Jesus, geh mal nicht ans Kreuz, das tut doch weh. Und was macht Jesus? Und das ist das, was wir brauchen. Was für ein Programm guckst du? Und wenn du Gott siehst, dann willst du, dass das Reich Gottes kommt. Wenn du trachtest nach dem Reich Gottes, dann werden dir die anderen Dinge zufallen. Aber wenn das verwirrt ist, dann kommt dies und das und jenes und wir verstehen es nicht und können den Segen gar nicht sehen. Wir werden knatterig, werden undankbar, ungenießbar. So, ich habe euch jetzt nicht gesagt, dass ich alle Probleme der Welt euch hier heute löse, aber ich gebe euch einen Ansatz. Was erwartest du von Gott? Was für ein Programm guckst du? Und achte drauf, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und wenn du mit Leuten zusammen abhängst und die wollen was Schlechtes von Gott sagen oder irgendein Mischmasch und die hören nicht auf dich, dass du sagst, Leute, so ist Gott nicht, dann wende dich weg. Lass es stehen. Wenn sie das gerne wollen, wenn sie die dunkle Seite der Macht lieber haben. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich mache gerne mit Leuten zusammen sein, die mich ermutigen, so wie du. Das finde ich toll, wenn ihr mir sagt, Moll, glaub weiter an Jesus, das ist gut. Oder? Amen. Ich habe jetzt eine Frage, Geschwister. Wer von euch sagt, okay, Herr, das war starker Tobak, aber ich will mal versuchen, umzudenken. Dann steht doch mal auf. Sagt, hier bin ich, Herr. Machst du ein bisschen Schmusi-Musi? Also alle, die sitzen bleiben, müssen jetzt nicht unter Verdammnis kommen. Aber die aufgestanden sind, wollen wir mal zusammen beten? Macht doch mal eure Augen zu, eure Herzen auf, eure Hirne und kommt, dann sagt doch mal mit mir, Vater im Himmel, betet mal mit mir, Vater im Himmel, du bist nur gut. Und alle gute und vollkommene Gabe kommt von dir. Lehre mich das, Herr. Gib mir Raum zum Umdenken, wo ich darüber falsch gedacht habe. Wo ich gedacht habe, Gutes und Böses kommt von dir. Ich will glauben, um Jesu Willen, und in Jesu Namen, dass du gute Gabe gibst. Vollkommene Gabe. Herrliche Gabe. Und ich will unterscheiden, Herr, wenn Schlechtes bei mir rein will. Und ich will das aussortieren. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich möchte deine Kraft kennenlernen. Zukunft und Hoffnung, die du mir gewährst. Ich möchte vorwärts gehen im Namen Jesus. An deiner Hand und mit deinem Wort. Ich möchte erkennen, wie du bist. Dass ich auch sagen kann wie Hiob. Mein Auge hat dich gesehen. Ich erkenne dich, Herr. Du bist nur Licht. Und da ist keine Finsternis in dir. Halleluja. Hilf mir, zu deiner Ehre zu leben.
Halleluja. Vater, und ich bete für meine Geschwister, dass sie nicht irgendeine Form der Gottseligkeit haben, ohne Kraft, sondern ich bete, dass sie das kennenlernen. In ihrem ganzen Leben, wie sie leben, dass du der Gott der Wunder bist, immer noch, heute. Dass du ihnen die Kraft gibst, alles zu tragen, was da auch immer kommen mag im Leben. Dass du ihnen die Kraft gibst, durchzubrechen. Dass du ihnen die Kraft gibst, weit zu überwinden durch den, der sie mächtig macht. Und dass sie es lernen, Herr. Selbst wenn mal Leid angesagt ist, dass sie mitten im Leid dich loben und preisen, weil du schaffst einen Ausweg. Dass sie nicht zusätzlich zu dem, was sie tragen, noch vom Teufel in den Teufelskreis gejagt werden, wo alte Gedanken sie noch vorher zerstören, bevor es überhaupt stattfindet. Lehre meine Geschwister, dass sie ihre Sorgen wirklich auf Jesus werfen. Herr, und du sorgst für uns. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ich sagte schon, für einige ist das starker Tobak gewesen heute Morgen. Und ich spüre jetzt, wie in einigen wirklich tatsächlich so ein, als wenn so zwei Flüssigkeiten zusammenfließen, als wenn so eine neue Flüssigkeit in deinen Gehirnbrei hineingeflossen ist und du merkst, oh, das ist eine andere Farbe und du weißt noch nicht, was du damit machen sollst. Aber bitte, dann sag nicht, lehn das jetzt nicht gleich per se ab, nur weil das noch nicht ganz ja bei dir ist, sondern kau das nochmal für dich durch, geh da nochmal ins Gebet mit, prüf das mal anhand der Schrift, am Neuen Testament besonders, und guck, ob Jesus nicht wirklich gekommen ist, um zu retten und selig zu machen, was verloren ist. Ob er nicht wirklich gekommen ist, weil er was Gutes mit uns vorhat. Amen.